gegen Ende des Jahres schaut man gerne zurück, besonders wenn das Jahr so ereignisreich war wie das heurige. Wir tun das heute gemeinsam mit einigen Gästen, die wir in diesem Jahr begrüßen durften. Beginnend mit China hat das Coronavirus eine weltweite Pandemie ausgelöst. Richard Greil, Vorstand der dritten Medizin an der Universitätsklinik Salzburg, beschäftigt sich seit Beginn des Jahres intensiv mit der Erforschung und Behandlung von Covid-19. Im Unterschied zu Bakterien ist ein Virus ja kein Lebewesen. Wie es dennoch überleben kann, hat Richard Greil im Radio Salzburg Café erklärt.
Ein Virus bedarf immer eines Wirts, also der entsprechenden Zellen, die die eigentlichen lebenden Strukturen sind, damit das Virus sich vermehren kann. Das heißt, nur dann, wenn es Eintritt in Zellen, in lebende Zellen findet, kann das Virus auch tatsächlich sich in diesen Zellen vermehren, indem es den Metabolismus, indem es den Stoffwechsel, die Genetik dieser Zellen umstellt, so lange, bis diese Zelle fast nur mehr Virus produziert, unter dieser Virusproduktion selber zugrunde geht, dann wird die Viruslast freigesetzt und wie ein Massenphänomen die benachbarten Zellen entsprechend befallen. Also Viren brauchen immer einen Wirt.
Nach welchen Kriterien sucht sich so ein Virus einen Wirt aus? Was schmeckt da besonders?
Also zunächst einmal sollte man sagen, dass Viren, so unglaublich das klingt, auch eine große Bedeutung für Lebewesen wie den Menschen haben, weil Viren bis zu einem gewissen Grad Erbinformationen übertragen und sich in die Erbinformation einschleusen, in den meisten Fällen an nicht vorhergesehenen Stellen. Das bedeutet, dass sie eine gewisse Form von Variabilität in der Erbinformation herstellen, die für das Überleben der Spezies, also in diesem Fall zum Beispiel der Menschheit, eine Verbreiterung von Vorteil bringen können, weil es eine Fülle von Reaktionen und von Erbgutveränderungen mit sich bringt, die unter Umständen für diese Zelle nicht tödlich sind, aber in bestimmten Trägern von Menschen, die dieses Virus haben, eine höhere Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen beispielsweise mit sich bringen können. Das heißt, Viren sind Bestandteil und ein wesentlicher Teil unserer gesamten Erbinformation besteht aus Viren, die irgendwann einmal in unsere Erbinformation gekommen sind und dann weiter tradiert und von Mensch zu Mensch, Generation zu Generation übertragen werden. Also es gibt ein Wechselspiel, das nicht nur ein negatives ist. Und in Wirklichkeit entstehen solche Viren, die dann eine besonders hohe Aggressivität haben, eigentlich durch Zufall. Also durch Erbinformationsveränderung.
Man weiß zwar noch nicht, wie das neuartige Coronavirus auf den Menschen übergesprungen ist, aber man weiß, dass es von Fledermäusen stammt. Professor Richard Greil, kann man das etwas blumig so ausdrücken? Der Flügelschlag einer Fledermaus hat da einen weltweiten Tsunami losgetreten?
Man muss zunächst einmal sich Folgendes vor Augen halten. Fledermäuse sind Säugetiere und haben die höchste Viruslast unter allen Säugetieren. Und mit ganz wenigen Ausnahmen ist es so, dass diese Viren die Fledermäuse nicht beeinträchtigen. Daher sind Fledermäuse in einem sehr hohen Ausmaß grundsätzlich Überträger von Viruserkrankungen. Das ist hochgradig ungewöhnlich unter den verschiedenen Arten. Grundsätzlich aber gilt für alles, was sozusagen passiert, ob das jetzt ein Meteoreinschlag, ein Kernkraftwerksunfall ist, ob das ein Chemieunfall ist, ob das ein neu auftretendes Virus oder eine andere neue Erkrankung ist, ob das verhaltensbedingte Veränderungen wie die epidemische Zunahme von Krebserkrankungen oder anderen Erkrankungen ist. Es gilt immer die Frage, wir müssen uns mit dem Hier und Jetzt beschäftigen, weil wir eine unmittelbare Hilfe brauchen, weil wir dafür immer einerseits die Solidarität und dann die schnellstmögliche wissenschaftliche Antwort darauf brauchen, weil nur die Wissenschaft und die Innovation das beantworten können. Und die Frage nach dem Ursprung hat nur dann Bedeutung, wenn sie eine langfristige Veränderung sozusagen der Krankheit selbst bedingt, nämlich ob wir die Erkrankung beenden können, ob wir die Ursachen abstellen können, ja oder nein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht im Augenblick die wichtigste Frage, der wir uns widmen müssen.
Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Wir Kinder der 70er sind vor dem Fernseher mit ihr aufgewachsen. Sie wurde mehrmals zur beliebtesten Programmansagerin des ORF gewählt. Ansagerinnen gibt es schon lange nicht mehr, aber sie ist immer noch da, Chris Lohner, und aktiver denn je. Gerade in diesem speziellen Jahr hat sie versucht, die Menschen ihrer Generation via soziale Medien zu ermutigen. Im Radio Salzburg Café hat sie unter anderem auch über ihre neuen Erfahrungen im Lockdown berichtet.
Was ich auch gelernt habe, allerdings, das mache ich zwar immer zwischendurch selber, mir die Haare schneiden, aber was ich noch nie gemacht habe, sie mit Henna einzuwascheln. Und das war schon eine unglaubliche Herausforderung, weil mein Bart hat ausgeschaut wie ein Schlachtfeld. Aber ich war dann schon sehr beruhigt, wie ich das alles runtergewaschen habe, dass ich keine grünen Haare im Kopf hatte oder schwarze oder so. Es hat geklappt. Das sind so die Alltagsgeschichten in meinem Leben. Also das geht schon irgendwie.
Das heißt, auch Ihnen ist der Friseur schon abgegangen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, ich gehe ja wieder, weil das ist schon eine Orgie, sich da dieses Dings anzurühren und dann auf den ganzen Kopf herumzufummeln. Jeder hat gesagt, ja, du musst Scheitel machen und dazwischen, und das kann ich überhaupt nicht. Ich habe das einfach drauf geschüttet und so getan, als wäre es ein Haarshampoo, aber ich glaube, so mache ich das nimmer. Also da gehe ich schon, da lasse ich schon die Friseure leben. Also die muss man schon beschäftigen, unbedingt in Zeiten wie diesen und nachher.
Das heißt aber auch, Chris Lohner würde es auch in Krisenzeiten nicht ohne rotes Haar geben.
Na, aber jetzt habe ich so viel Henna bekommen in der Apotheke, ein halbes Kilo, da könnte ich, glaube ich, halb Wien damit betun. Also da habe ich schon noch einiges.
Frau Lohner, wie erleben Sie diese Tage persönlich? Für viele war das ja zuerst schwierig, nicht mehr rausgehen zu können, nicht mehr in Lokale gehen zu können, niemanden mehr treffen zu dürfen. Dieses auf sich allein zurückgestellt sein, wie ist es Ihnen damit gegangen?
Also ich habe damit keine sehr großen Probleme, muss ich ehrlich sagen. Noch dazu würde ich sagen, dass jeder, der ein Stückchen Grün hat, einen Balkon oder so wie ich einen Garten, ist in einer Stadt sowieso privilegiert, weil die meisten Menschen sind in Wohnungen. Noch dazu womöglich mit zwei kleinen schulpflichtigen Kindern selber Homeoffice machen. Also das finde ich schon, das ist schon die Härte. Also insofern, ich habe überhaupt nichts zu meckern. Ich kann hinausgehen in den Garten, es ist grün, es ist schön, alles blüht. Ich gehe mit dem Hund einmal am Tag spazieren, das darf ich ja, ich wohne am Stadt. Dran, ich bin im Wald allein, außer irgendein Biker fliegt mir um die Ohren, was er eigentlich eh nicht dürfte, aber mein Gott, ich verstehe, dass jeder raus will, und insofern ist man auch etwas milder gestimmt. Also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen, und dann kommt bei mir noch dazu, wenn ich zum Beispiel an einem Buch schreibe, da bin ich tagelang zu Hause. Also da bin ich so konzentriert, da arbeite ich stundenlang und da fliegt mir sowieso meine ganze Umgebung weg, weil ich da in meinem eigenen Buch so verschwinde und so eingetaucht bin. Also insofern ist das für mich nicht so besonders und so neu. Was mir schon abgeht, und da muss ich ehrlich sagen, das sind meine Freunde. Ich bin eine große Umarmerin, und ich habe jetzt, natürlich kann ich nur meinen Hund umarmen, die brummt dann, weil ihr das auf die Nerven geht. Aber ich vermisse meine Freunde. Und darum telefoniere ich auch sehr viel. Also ich hänge sicher mit jedem meiner Freunde mindestens einmal eine Stunde am Telefon. Weil das halte ich für wichtig, weil Freundschaften muss man pflegen. Auch in Zeiten wie diesen oder vor allem in Zeiten wie diesen. Das ist das Einzige, was ich vermisse. Sonst habe ich kein Problem. Radio Salzburg.
Die Salzburger Festspiele haben in diesem Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum gefeiert und dem Virus getrotzt. Mit diesem Jubiläum hat sich aber auch Tobias Moretti als Jedermann vom Domplatz verabschiedet. Für das Radio Salzburg Café durfte ich ihn in seiner Salzburger Bleibe besuchen.
Die wenigen Momente, die man hat, braucht man für sich. Nicht nur um zu regenerieren, sondern auch um andere Dinge wahrzunehmen. Ja, und da habe ich eine sehr schöne Herberge gefunden, sagen wir mal so, auf der Rückseite meiner Wirkungsstätte.
Wie beginnt normalerweise für Sie so ein Arbeitstag in Salzburg, wenn nicht gerade eine Journalistin am Küchentisch sitzt?
Auch mit Journalisten, der beginnt immer gleich. Also ich meistens, also hier in Salzburg fahre ich mit dem Radl, durch ein Radl fahren, damit ich den Kopf frei kriege und damit man fit bleibt, denn solche Sommer sind natürlich auch extrem anstrengend für den Körper. Und das merkt man dann sofort, also auch bei beispielsweise diesen Nachmittagsvorstellungen, bei denen wir über 70 Grad auf der Bühne haben und dann dieses Stück stemmen muss oder sozusagen ich da als Zugpferd, als Jedermann dieses Ding da stemmen muss, da braucht man einfach eine gewisse körperliche Voraussetzung. Und das ist ganz schön, weil Salzburg einfach so ein unglaublich schöner Ort ist. Ein tolles Land. Ich habe es richtig lieb gewonnen. Wir als Tiroler sind ja immer da ein bisschen, haben wir so eine merkwürdige innere Arroganz, dass es nichts Schöneres gäbe als diese extreme Situation unseres Umfeldes, also sozusagen das Tal und die Höhe unserer Berge bis zu 3500 Meter direkt vor der Tür. Und wenn man aber in Salzburg oder im Voralpenland ist, dann wird das plötzlich einfach unheimlich entspannend und eine andere Perspektive. Die Leute, habe ich das Gefühl, sind auch eins geworden in Salzburg mit in diesem Triptychon Kultur und Natur und auch ihrer Tradition. Also das ist nicht mehr so, wie ich das früher erlebt habe als Kind, wo du sozusagen ein Haufen Großbürger-Trachtler da herum schwadroniert sind, sondern das ist jetzt wirklich eine unglaublich lokulische und sinnliche Stimmung in Salzburg. Ich habe es sehr gern.
Also Sie werden Salzburg vermissen, Salzburg wird Sie vermissen.
Ja.
Werden wir Sie irgendwann in einer anderen Rolle schon bald wiedersehen oder ist da noch alles offen?
Ich freue mich sehr, dass mich Salzburg vermisst, so wie ich es ebenso vermisse. Ich werde die Leute vermissen. Ich habe das Gefühl, dass die Salzburger eine gewisse Identifikation auch mit dieser Arbeit verbunden haben, mit meiner Person, mit mir. Wir haben uns so, so gegenseitig, wir sind so zusammengewachsen. Und deswegen werde ich Salzburg vermissen. Aber es wird nie so sein, dass ich Salzburg jetzt verlasse, sondern ich werde wahrscheinlich dann andere Projekte machen. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Aber ich merke jetzt schon, dass das dann doch wehtun wird. Und wer weiß, über Umwege komme ich dann eventuell wieder. Sagen wir mal so, es wird keinen Sommer geben, der mich nicht immer wieder an Salzburg bindet.
Radio Salzburg.
Die Welt war dieses Jahr nicht nur mit einer Pandemie beschäftigt. Nach wie vor müssen Menschen ihre Heimat aus politischen Gründen verlassen. Chad Turchman ist bereits vor 5 Jahren aus Damaskus geflüchtet und hier in Salzburg gelandet. Er ist mittlerweile ein erfolgreicher Autor, er arbeitet als Jugendbetreuer und ist auch Stand-up-Comedian. In diesem Jahr hat er ein neues Comedy-Programm auf die Bühne gestellt. Er bezeichnet sich selber als der Flüchtling ihres Vertrauens. Das Buch über seine Flucht mit dem Titel »Wenn der Jasmin auswandert« wurde ein Bestseller. Im Radio Salzburg Café hat er über die Beweggründe von Flüchtlingen gesprochen und versucht zu erklären, warum sie eine monatelange, ungewisse und sehr gefährliche Reise auf sich nehmen.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante, sehr, auch sehr existenzielle Frage, warum man das tut. Aber ich bin überzeugt, so um festzulegen, so grundsätzlich, um so die Dinge klarzustellen, kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig. Also ich habe auch nach der Flucht als Asylbetreuer 3 Jahre beim Samariterbund, habe ganz viele Menschen getroffen. Mir sind viel Menschen mit verschiedenen Geschichten begegnet. Und was ich aus diesen Erfahrungen herauskristallisieren kann, ist, dass wirklich kein Mensch seine Heimat freiwillig verlässt. Und das ist alleine die Frage, zeigt eigentlich, in welchem Zustand man sich befindet, wenn man in so ein Schlauchboot einsteigt. Also einfach so, wenn man muss nicht selber erlebt haben, man muss einfach so empathisch versucht nach sich hineinzuversetzen. In welchem Zustand bist du? Was, wovor du auch flüchtest, dass du das auch machst? Also, und das ist, sollte viel Klarheit schaffen, warum das wirklich so zustande kommt. Und ist es Verzweiflung, ist es Gleichgültigkeit, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Also ich kann manchmal das nicht in Worten fassen. Aber der Lebenswille ist viel stärker, als man sich denkt. Also ich habe es auch selber, ich war selber überrascht, dass wenn man so weit ist und in dieser Situation ist, so, da taucht so eine ungeheure Kraft in uns. Also ich nenne das auch so elastische Seele, dass wir dann handeln. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch diese Kraft in sich hat, wenn man an seine Grenze gedrängt wird. Und
das heißt, die Hoffnung ist da auch noch viel größer als die Angst?
Ja, die Hoffnung sogar blindet die Angst. Im Geschehen hast du keine Angst. Dieses Herdrasen und Klopfen, ist es nicht die Angst, sondern das Handeln. Also ist es auch in der Traumaforschung jetzt bekannt, dass du bist erst traumatisiert, wenn du erstarrst. Also es gibt so diese drei Reaktionen, instinktive Fluchtkampf und Erstarrung, Immobilisation. Und das ist das Trauma, also das dritte. Und im Handeln, du bist am Handeln, du bist nicht im Trauma.
In deinem Buch »Wenn der Jasmin auswandert«, schilderst du deine Flucht aus Syrien? Du hast da laufend neue Entscheidungen treffen müssen. Mit wem gehst du mit? Wem kannst du vertrauen? Hast du im Nachhinein das Gefühl, du wurdest beschützt? Dir wurden die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zu Hilfe geschickt? Oder denkst du, du hattest das Glück, das andere vielleicht nicht hatten?
Das ist so eine Zusammensetzung von Glück und von auch starken Willen, sagen wir so. Ich habe zwar im Buch von 5 Schutzengel berichtet, die mir einfach an verschiedenen Stellen einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind und mir eine Station weitergebracht haben. Bei manchen denke ich wirklich, dass sie einfach vom Himmel auf die Erde geschickt wurden und diese Aufgabe erledigt haben. Aber es ist wirklich schwierig. Du bist so ein Zustand, es ist wirklich voller Adrenalin und man handelt und man will weiter, weil sicher habe ich so einige Zeiten erlebt, wo ich einfach nach meinen Versuchen am Flughafen in Athen abzufliegen, illegal mit gefälschten Unterlagen, wo ich mir sage, okay, ich kehre in die Türkei und mache diesen Job weiter mit den Paketträgen. Aber das war dann nach ein paar Stunden wieder weg, ich will weiterkommen. Und ich möchte so ganz gerne zu dem vorigen Abschnitt, warum man seine Heimat verlässt, ist es einfach auch klar, solange Kriege gibt, solange Waffen verkauft werden, solange einfach so skrupellos mit dritten Weltländern gehandelt wird, wird auch Krieg geben. Ich möchte niemandem Schuld zugeben, aber der Krieg wird ausschließlich mit den Waffen gemacht, die von den mächtigen Ländern geliefert wurden. Und ich meine, das ist dann kein Wunder, was man zurückbekommt davon. Also, und es ist ein Irrglaube zu sagen, wir wollen unser Glück für uns behalten oder unser Leid für uns behalten. Glück und Leid ist es bekanntlichermaßen immer teilbar. Oder
es gibt überall die eine, aber auch die andere Seite. Es ist ein Wechselspiel.
Ganz genau.
Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Heute vor 10 Tagen hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Schon im Frühjahr hat er sich vom klingenden Österreich verabschiedet. Sepp Forcher, ich durfte ihn und seine Ehefrau Heli, die ebenfalls heuer 90 Jahre alt geworden ist, in ihrem Haus in Liefering besuchen. Und ich habe den beiden dazugehört, wie sie so über das Leben philosophieren.
Du, es ist... Wie soll ich sagen? Wir haben nur Grund, dankbar zu sein. Weil wir uns nie vorstellen hätten können, dass wir so alt werden. Was auch wieder den Nachteil hat, dass du gewisse Schicksalsschläge hinnehmen musst, die du sparst, wenn du früher hin warst.
Wie geht's euch mit Abschieden? Du räumst auch hier in deinem Haus auf. Ich glaube, du vergibst jetzt schon Sachen an liebe Menschen, quasi zu Lebzeiten.
Ist schon alles geregelt. Das Testament ist gemacht. Also da passt alles und wir schauen halt, dass nicht zu viel übrig bleibt.
Das heißt, ihr beide redet auch ganz offen darüber, dass die Zeit irgendwann mal vorbei sein wird?
Aber wir plädeln seit Jahrzehnten übers Sterben. Ja, und wir wissen, dass das unausbleiblich ist und hoffen halt, dass wir halbwegs anständig diese Welt verlassen können. Aber wir wissen, dass das nicht sein muss.
Ihr beide habt an die 70 Jahre miteinander verbracht. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, der eine ohne den anderen zu sein?
Naja, vielleicht. Vorstellen muss man es. Ich sag dir ja, was du tun musst.
Also es gibt Notfallpläne für jeweils den anderen.
Ja, klar. Aber was nie geschehen darf, das ist einem Freund von uns passiert, am Saarländer, wie denn seine Frau gestorben ist, hat er ihr am Sterbebett versprechen müssen, dass er nicht mehr heiratet. Der war wesentlich jünger wie mir damals. Und sowas, also das wurde nie tolerieren bei dir.
Nein,
das ist unanständig, das darf man nicht tun. Und das hat dem Mann wirklich dann das Leben verkürzt.
Das heißt, euch steht noch alles offen? falls so, der eine oder der andere abtritt?
Ja, ganz klar. Am liebsten war es uns Hand in Hand ins Feuer.
Ja.
Nicht? Aber das spielt es halt nicht allweil. Also dieser Wunsch bleibt immer ein Wunsch.
Ja.
Nicht? Liebe Heli, lieber Sepp, kommenden Samstag wird die allerletzte Sendung Klingendes Österreich ausgestrahlt. Schaut ihr euch das beide eigentlich im Fernsehen an, selber?
Selbstverständlich. Noch dazu bin ich recht stolz auf die Sendung, weil sie jeder Larmoyanz entbehrt. Weißt du, also da ist kein Jammern und kein Sempern und kein, so wie es in Salzburg der Brauch ist, dass man ewig unzufrieden ist. Diese haben wir nicht. Wir sind glücklich und zufrieden. Wir sind zwar nicht allweil sehr glücklich, es gibt schon Tiefen, ja, in denen man runter muss, aber ich bin nicht umsonst ein geprüfter Höhlenführer.
Das heißt, ihr werdet da am Samstag auch auf diesem runden Tisch sitzen und da in den Fernseher hinter mir schauen, mit ja, einem guten Glasl Wein.
Ja, also...
Nein, da möchte ich einen Champagner.
Gut, kriegst.
Dann stoßen wir jetzt schon zumindest akustisch an oder stellen Sie uns vor, wie ihr da sitzen werdet. Liebe Heli, lieber Sepp, ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch. So schön, dass ich heute bei euch sein durfte. Und ich wünsche euch alles Gute und sage auch im Namen vieler Zuhörer und Fernsehzuschauer Danke.
Das sagen wir dir. Danke.
Ja, danke.
Radio Salzburg.
Wenn man im Laufe seiner Karriere mehrere Generationen glücklich gemacht hat, dann kann man sich schon fast als Legende bezeichnen. Jeder hat so seine eigenen Erinnerungen an ihn. Für die einen war es der Film Sissi, die Serie Familie Leitner oder Wenn der Vater mit dem Sohne. Für die anderen, und da gehöre ich auch dazu, die Serie Ich heirate eine Familie. Peter Weck, auch er hat in diesem Jahr seinen 90er gefeiert und im Radio Salzburg Café vorbeigeschaut. Er sieht blendend aus und fühlt sich selber alles andere als alt.
Nein, in keinem Fall. Also, wenn ich so zurückdenke, würde ich sagen, so um 70 herum oder etwas früher habe ich mich genauso gefühlt. Natürlich, also manche Dinge nehmen ein bisschen ab, man wird langsamer. Ungeschickter, das macht mich am meisten rasend, weil ich immer sehr geschickt war an sich. Aber man muss damit leben und wie ich das immer gemacht habe, die Zeitabschnitte habe ich gelebt und wollte weder jünger noch älter sein und habe mich darum kaum gekümmert oder überhaupt nicht. Die Zahlen sagen mir nichts, sondern nur, wie ich mich fühle.
Spüren Sie eine gewisse Dankbarkeit für Ihr Alter?
Naja, dass ich so viel erleben durfte und dass mein Leben also so ausgefüllt war, bin ich schon dankbar, ja, ja.
Jetzt haben Sie so viel erlebt. Hatten Sie da immer einen Plan oder ist da vieles einfach passiert?
Nein, Plan hatte ich gar keinen. Aber es war so übergangslos, muss ich ehrlich sagen. Es ist eins nach dem anderen gekommen. Ich habe in meinem Leben nie Besonderes gesucht. Die Dinge sind auf mich zugekommen. Ob ich jetzt die Intendanz eines Theaters hatte, es war nie gedacht daran. Aber wie das auf mich zugekommen ist, hat mich dann die Sache interessiert und dann bin ich immer in all die Dinge, die ich dann gemacht habe, voll eingestiegen. Und so gesehen war die Zeit dann immer sehr erfüllt und ausgefüllt. Und ich bin jetzt froh, dass ich nicht mehr so auf Terminkalender schauen muss, beziehungsweise ich habe mich jetzt sehr reduziert, sehr zurückgenommen in diesem Jahr und dabei bleibe ich auch. Also der Freiheitsgedanke, nicht das machen zu müssen, was andere wollen, das belebt mich.
Nochmal eine Pandemie mitzuerleben, das hätten Sie wahrscheinlich auch nicht erwartet.
Nein, also dass mich das jetzt noch trifft, das ist traurig, weil gerade jetzt, wo ich mir Freiheit gönne, wird sie mir so genommen. Aber mein Gott, es ist halt so im Leben und da muss man fertig werden und so werden wir auch schaffen.
Peter Weck, Sie haben vorher schon erwähnt, Sie haben in Ihrem Leben gar nicht so viel geplant. Das meiste hat sich eigentlich von selber ergeben. Dabei waren Sie in jungen Jahren ja eine Zeit lang sogar sehr verzweifelt, weil sie so gar nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.
Richtig, das war eine entsetzliche Zeit. Und ich bin auch überzeugt, ich bin damals sehr krank geworden und war also eigentlich schon aufgegeben. Aber das war rückblickend, und ich würde das so sagen, eine rein psychische Krankheit. Durch dieses Nichtwissen, was auf der einen Seite wollte mein Vater, dass ich Technik studiere, und er war Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und Maschinenbau. Ich hätte sollen einen Betrieb übernehmen von ihm, und also da war ich nahezu ungeeignet, würde ich sagen. Und Dirigent wollte ich werden. Da habe ich wieder in der Hochschule für Musik habe ich so viele Instrumente lernen müssen. Und es war also einfach eine Zeit, wo ich wirklich nicht wusste, was werden wird. Und da bin ich so krank geworden. Und zum Glück hat sich das dann durch Mittel, die dann aus Amerika kamen, gebessert. Und dann bin ich durch Zufall von jemandem darauf gestoßen worden, es zu versuchen in einer Schauspielschule. Der hat mich gefragt, ich war da so in einer Gruppe mit jungen Leuten, ich selber auch jung, aber ich war gerade so aus dem Krankenhaus gekommen und habe denen erzählt, und ich habe das immer ganz gerne gemacht, dass ich so Geschichten erzählt habe und die einzelnen Figuren gespielt habe. Und ich habe denen erzählt und habe den Arzt, die geistliche Schwester, die weltliche, dann die Besucher und so. Und die haben sich so zerkugelt und sind nicht mehr tanzen gegangen, haben nur mehr zugehört. Und dann sagt der eine, das war dann der spätere Mann von der Johanna Matz, hat gesagt, sagen Sie mir, wer sind Sie denn eigentlich? Was sind Sie denn? Sage ich, ja, also wer ich bin, kann ich Ihnen sagen. Aber was ich bin, ist leider, das ist noch im Argen, da weiß ich nicht. Sagt dann nur, versuchen Sie es mit der Schauspielschule. Gehen Sie ins Reinhardt-Seminar, im schlimmsten Fall also lernen Sie Hochdeutsch. Und das habe ich dann versucht. Ich meine, ich war natürlich von den Sängerknaben her, weiß ich schon, wie Bühne ist und wie Theater ist. Aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, dass ich selbst einmal das machen werde. Das war so eine ganz andere Welt für mich. Radio
Auch für die Sportlerinnen und Sportler hat sich durch die Pandemie in diesem Jahr einiges verändert. Fußballspiele finden ohne Publikum statt, genauso wie die Skirennen. Das ist auch für die Kommentatoren und Co-Kommentatoren ungewöhnlich. Anlass für Christopher Pöhl, mit einer Grand Dame der Salzburger Skirennläuferinnen zu sprechen, Alexandra Meisnitzer. Sie hat ihm erzählt, warum sie sich damals so schwer damit getan hat, nach den vielen Verletzungen endgültig einen Schlussstrich unter ihre aktive Laufbahn zu setzen.
Weil es meine ganz große Leidenschaft war. Zu dem Zeitpunkt wäre es für mich unglaublich schwer gewesen, dies zu akzeptieren, dass es nicht mehr geht. Und was mir natürlich schon sehr zu schaffen gemacht hat, war, dass das nichts mehr war wie davor. Also die Leichtigkeit, die war weg. Und das war, ja, gerade zu dem Zeitpunkt, wo man alles in Grund und Boden fährt, wo man merkt, jetzt ist man endlich dort.
Ja, Gesamtweltcup-Siegerin, genau. Weltmeisterin, das muss man sich ja noch
mal. Und ein paar Monate später ist wieder alles anders, weil man im Netz liegt. Gell? Und genau, das war dann irgendwie gar nicht mehr so lustig, eine Zeit lang. Vor allem, weil ich das Problem gehabt habe, dass das Knie oder die Entnahmestelle für das Kreuzband, die Patellasehne, ist einfach nicht mehr geheilt. Dann fährt man halt die Saison, nach der Saison gibt die nächste Arthroskopie, und dann hat man wieder Verletzungspause. Man hat wirklich zum Schauen, dass man immer irgendwo hinten nachkommt. Man macht unglaublich viel mit der Technik, mit der Klasse, die man sich angeeignet hat. Weil wenn man eben mal Weltranglistenerster war, dann ist ja das da. Das geht ja nicht weg. Mhm. Aber man braucht natürlich auch die Kraft, um das Ganze umzusetzen. Und wenn man weniger trainieren kann, heißt das auch, man hat irgendwo die konditionellen Voraussetzungen nicht so wie jemand anderer oder in der Zeit, wo man das alles machen hat können. Und das war für mich unglaublich frustrierend. Also da nicht in einer Depression zu schlittern zwischendurch, das hat mich teilweise fast ein bisschen zermürbt. Mhm. Und das ist von außen oft gekommen, so, naja, warum eben manchmal so krantig bin, gell? Aber es ist, wenn es nicht, ja, mir ist halt einfach in der Zeit dann schwer gefallen, da die Lockerheit zu bewahren. War dann unglaublich dankbar, dass ich noch Medaillen machen habe können oder ein Rennen gewonnen habe. Aber wie gesagt, es war nicht mehr ganz so gut wie davor. Aber trotzdem, in Summe, hat es sich ausgezahlt, dass ich weiterfahre. Ich wäre noch gar nicht fertig gewesen. Mit fertig meine ich, ich hätte noch nicht abgeschlossen gehabt damit. Bin dann relativ lang gefahren. Aber ich glaube, die Situation, wie es mir so schlecht gegangen ist, die hat mir unglaublich geholfen für das nachher, wie ich aufgehört habe. Für mich war das Aufhören dann ein leichtes. Weil ich eben die Situation schon mal gehabt habe, dass irgendwo ich das Gefühl gehabt habe, der Skisport bricht gerade weg. War dann Gott sei Dank nicht so, ich habe das noch weitermachen können. Und ja, und jetzt geht es mir gesundheitlich viel besser wie früher. Und ja, bin wirklich froh, dass ich das so machen habe können. Wobei, ein paar Mal denke ich mir schon, boah, was war gewesen, gell? Wenn wir da fit gewesen wären, in der Art und Weise weiter trainieren hätte können. Aber im Grunde muss man sehr dankbar sein, wir haben doch ein bisschen was erreichen dürfen.
Du weckst natürlich auch meine persönlichen Erinnerungen an unsere Interviews, Fernsehdrehs. Und ich erinnere mich an eine Begegnung in Bad Vigaun, als du in der Reha dort warst und wirklich am Boden zerstört warst. Und das führt mich irgendwie zu der Frage, rückblickend auf die Karriere, was bleibt denn stärker in Erinnerung? Diese tragischen Momente, die man durchleben muss, wo man ganz weit unten ist, oder die strahlenden Momente, wo man die Goldmedaille bekommt, wo man die große Kristallkugel bekommt? Was ist jetzt mit 47 noch stärker da?
Na, ganz klar die Erfolge, die schönen Zeiten. Das ist ja die Schöne, ich glaube, das werden ja alle Leute sagen, man merkt sie, das Gute merkt man sie. Ja. Und klar, das war damals nicht leicht, aber es war ja auch kein Weltuntergang. Für mich persönlich vielleicht schon, aber im Grunde hat sich alles ganz normal weitergedreht. Aber es sind natürlich schon die großen Erfolge, die in Erinnerung bleiben, mit denen wir ja noch ganz stark identifiziert. Viele wissen noch gar nicht, dass ich mal verletzt war. Und ich meine, na schau, das ist gar nicht so umgekommen. Aber was natürlich schon wichtig war dann eben, sie wieder neu aufstehen, dass man sagt, so, und das war der Skisport, ich habe alles miterleben dürfen, Höhen, Tiefen, in allen Facetten und Formen, und jetzt geht es mit was anderem weiter. Und das war auch der Grund, warum ich damals bei Dancing Stars mitgemacht habe, weil manche von mir den Eindruck gehabt haben, unglaublich ehrgeizig, verbissen und gar nicht so sympathisch. Das stimmt schon.
Das galt zu widerlegen.
Aber ich glaube, den Ehrgeiz, den braucht es ja. Sonst hätte ich eh nichts gewonnen. Ich glaube, wenn man den Willen nicht hat, und ich wollte halt auch Erste werden. Ich wollte nicht Zweiter oder Dritter sein. Und ich glaube, dass das auch der Unterschied ist. Im Sport, manche, die sind super happy mit 5., 6. Plätzen, aber die werden auch nie langfristig ganz weit vorne sein. Also wichtig ist es schon, dass man als Ziel hat, man möchte bei Olympischen Spielen eine Medaille machen und nicht, dass ich einfach nur hinfahre. Das Dabeisein ist alles, ist sicher ein netter Slogan, aber für mich, oder ich glaube im Skisport bei uns, wo Österreicher Skination ist, geht es schon ein bisschen darum, dass man was gewinnt. Auch. Den Ehrgeiz habe ich noch immer nicht ganz abgelegt, aber ich glaube, ein bisschen darf man sich eh behalten, weil ich habe nach wie vor Ziele und Vorstellungen und ja, aber es ist nicht mehr ganz so dramatisch wie früher, wie ich Rennen gefahren bin.
Radio Salzburg. Wie wird man in Österreich zu einer Sportlegende? Gut Skifahren zu können, bringt da auf jeden Fall Vorteile. Christopher Pöhl hat in diesem Jahr einen der größten österreichischen Skihelden zu Gast gehabt, Hermann Mayer, und mit ihm über seine bewegte Karriere gesprochen.
Abgespeichert ist ja das Drumherum. Es sind nicht diese besonderen oder diese Erfolge abgespeichert, wo das der erste Platz ist, sondern sei es einmal, dass, wie es bei mir leider Gottes sehr oft war, dass ich knapp zum Start hinkommen bin, dass sich alles gerade einmal ausgeht. Die Vorbereitung, wie hat man sich gefühlt, warum hat es funktioniert, warum hat es nicht funktioniert, oder die schwierigen Siege, wo man sich einfach sehr schwer da hat, vom ganzen körperlichen, psychischen Zustand, die Dinge bleiben hinten und die Geschichten rundherum. Und das ist einfach das Tolle, dass es aber die Geschichten rundherum noch gegeben hat. Man hat einen Sieg feiern können, man hat sich dann wieder vorbereitet aufs Nächste, aber man hat es auch abschließen können. Und das Ganze drumherum hat einfach dann das Rennfahrerleben für mich so interessant gemacht.
Ganz weit zurück, 6. Jänner 96. Hermann Mayer war da Vorläufer. Ich kann mich noch erinnern, es war, glaube ich, meine erste Gelegenheit, live in Radio Salzburg über ein Skirennen zu berichten. Der Glücksfall war deswegen so, weil zur gleichen Zeit das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen natürlich gelaufen ist, wie immer am 6. Jänner. Und der Chef hat zu mir gesagt, du fährst noch flacher und machst das Rennen. Ich wollte nichts versäumen, wollte alles richtig machen, und dann fährt ein Vorläufer runter und denke mir, hoppala, das Rennen hat schon begonnen. Das warst du. Die Geschichte kennen fast alle, die sich mit dem Skisport auseinandersetzen. Hast du an diesen Tag noch Erinnerungen? Ich glaube, du wärst Zwölfter geworden.
Ja, ich habe es absolut abgespeichert. Damals, was sehr wichtig war, ist, dass eben diese Vierschanzentournee gewesen ist und dass der Goldi relativ lang braucht, bis er zu seinem Sprung gekommen ist, weil als Vorläufer muss man noch früher am Start sein. Und es wäre da auch schon wieder recht eng geworden eigentlich zum zweiten Durchgang, und das wohlgemerkt als Vorläufer. Der Goldi hat sehr viel Zeit, gelassen bei seinem Sprung, und dadurch bin ich halt dann am Start gestanden. Beim ersten Durchgang war es ja so, Alberto Tomba hat die Nummer 1 gehabt, natürlich ein absolutes Vorbild zu der Zeit. Das war ein super Gefühl. Aber der Auftrag wäre gewesen, ich hätte eigentlich mit der Kamera fahren sollen am Kopf. Und da habe ich gesagt, nein, das interessiert mich eigentlich nicht, weil da muss ich dann wieder so langsam fahren, damit schöne Büdeln habt. Oder ich habe gar keinen, wo man gegen die Stangeln fährt. Das hat dann Gott sei Dank der Herbst übernommen. Der hat dann die Kamerafahrt gemacht. Und ich habe dann ganz befreit eigentlich da runterfahren können. Weil für mich war es eigentlich schon, irgendwo einmal sich zu messen mit denen, was da, mit den absoluten Profis. Und ja, wo man mehr oder weniger als Skilehrer dann auf Start steht und da den Vorläufer macht und da ganz vorne hineinfährt, das war natürlich ein Kinderspiel. Also ich bin mein Leben noch nie auf so einer schönen Piste gefahren. Da habe ich gedacht, da kann eigentlich auch jeder Depp runterfahren. Und dadurch habe ich es dann wahrscheinlich auch geschafft.
Das kann jeder Depp runterfahren, aber nicht so schnell, muss man auch sagen. War dir damals schon bewusst, dass was geht im Weltcup, dass du da mitfahren kannst? Oder war das für dich auch so ein Tag, ein Moment, ein Punkt, wo du gesagt hast, das ist der Beweis auch für mich selber, das zahlt sich aus, da weiterzuarbeiten?
Es hat in Wahrheit kurz vorher angefangen. Mhm. Ich meine, für mich war es, wir sind mir verwehrt geblieben, leider Gottes bei internationalen Rennen teilzunehmen. Es war eigentlich nur national unterwegs, also es hat keine Landesmeisterschaft bis auf Burgenland gegeben, wo ich nicht teilgenommen habe. Und im Skisport. Und von dem her war das natürlich ausgereizt. Also es hat seine Vorteile und Nachteile gehabt, aber das Genießen, das Vorläufer zu runterfahren, in der Heimatgemeinde auf so einer Piste, das war schon was Besonderes. Vor allem, dass man dann merkt, wie die Flocher eigentlich eine super Piste hinkriegen. Das war ja vor der Weltcup-Zeit nicht immer so. Radio
Salzburg. Die einen kennen sie als Sängerin, die anderen haben vielleicht ihre Bücher im Regal stehen. Ein Leben mit zwei Karrieren. Penny McLean im Radio Salzburg Café hat sie über ihre Schicksalsjahre gesprochen und warum alle 7 Jahre sich im Leben etwas verändert.
Naja, ich bin im 11. Abschnitt. 10 mal 7 ist 70, 11 und so weiter. Ich habe in meinem Buch nur 12 Abschnitte genommen, weil es wiederholt sich witzigerweise das Schicksal immer, vor allem ab 28. Es ist sehr, sehr auffallend, wie sich die Dinge wiederholen. Und zwar verstärken sie sich bis 42 und dann nimmt alles ab, genauso wie im Physischen auch. So bis 35, 40 schaut so aus, als ob man aufbaut. Aufbauen tut man im Grunde nur bis 28 und dann geht es schon abwärts. Also das Aufbauleben des Menschen ist relativ kurz, nur merkt man es nicht so. Aber nach 40 fängt es langsam an, so mit den kleineren Gebrechen. Das fängt an mit den Zähnen und dass man nicht mehr so gut sieht und das erste graue Haar, oh Gott. Und so weiter und so weiter.
Wie bist du auf diesen 7er-Rhythmus gekommen?
Durch Rudolf Steiner. Also ich habe eine sehr gute anthroposophische Ausbildung hinter mir, aber auch noch andere Ausbildungen. Das heißt, ich bin nicht ein reiner Anthroposoph. Ich bin durchaus noch kritikfähig oder sehe andere Lösungsmöglichkeiten für Probleme oder für spirituelle Zusammenhänge.
Also du siehst das jetzt nicht als eine Lehre, nach der du strikt zu leben hast?
Man kann nach der anthroposophischen Lehre sowieso nicht strikt leben, sondern es ist immer eigentlich eine Empfehlung. Also wenn ich unterrichte, dann ist das auch eine Empfehlung, bis auf ein paar Dinge, wo ich sage, so, das ist jetzt dogmatisch, das wird jetzt so gemacht. Und das betrifft vor allem die Beobachtung der eigenen Denkvorgänge, weil ich glaube, dass die Beobachtung des Denkapparats dein Gesicht auch zeichnet. Und ich bin mir absolut sicher, dass das Gesicht, das man verdient im Alter, das Gesicht des Denkens, Fühlens und Wollens und vor allem des Teilnehmens an anderen Menschen ist. Was nehme ich von anderen an? Wo bringe ich mich ein? Wo bin ich empathisch dabei oder nicht? Also dieses Ja oder Nein, in der Bibel heißt, deine Rede sei Ja oder Nein. Und ich finde, es betrifft vor allem das Denken. Und dann natürlich in der Folge das, was man sagt, ist ja auch nicht unbedeutend.
Was liest du da zum Beispiel raus?
Ich sehe Verbitterung, ich sehe Unverzeihlichkeiten, ich sehe Liebe, ich sehe Hingabe, ich sehe Demut, ich sehe Hochmut, Geiz, alles. Alles im Gesicht verzeichnet.
Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Das ist der Jahresrückblick im Radio Salzburg Café und wir bleiben gleich nochmal beim Schicksal. Der Mediziner und Theologe Johannes Huber war in diesem Jahr auch zu Gast. Er beschäftigt sich wissenschaftlich sehr intensiv mit der Schicksalsfrage und sagt, es gibt eine Anatomie des Schicksals. Und in seinem neuesten Buch geht er sogar so weit, dass er sagt, es gibt das Gesetz des Ausgleichs. Das jüngste Gericht tagt also nicht erst im Jenseits, sondern schon zu Lebzeiten?
Das ist eine Dialektik, die man auch so sehen kann. Einerseits kommen manchmal und gar nicht so selten die guten und die schlechten Taten auch während unseres Lebens im Diesseits auf uns wieder zurück und treffen uns. Und das ist eine gewisse Botschaft, dass sich es auszahlt, auch in dieser Welt Gutes zu tun, weil die Gesellschaft damit besser wird und man selbst auch eigentlich gesünder wird. Ganz neue medizinische Aspekte. Auf der anderen Seite, dieser Dialektik, und da haben Sie völlig recht, könnte es ohne weiteres sein, dass irgendwo im Universum ein Archiv ist. Und in dieses Archiv kommt unser Parallelwesen, so wie es Paralleluniversen gibt, zurück. Das ist natürlich eine Frage der Weltanschauung und des Glaubens, wobei die Franzosen für das Wort Sterben eine interessante Umschreibung haben, nämlich rendre l'âme, die Seele zurückgeben. Und da kann natürlich aus einer Weltanschauung man schon die Frage stellen, wie unversehrt kommt die Seele zurück? Was hat sie während dieses Tanzes in diesem Mesokosmos alles gemacht? An guten und an schlechten Dingen? Allerdings, das ist eine weltanschauliche Frage. Faktum ist, und das kann man naturwissenschaftlich sehr gut belegen, dass es sich auszahlt, auch gesundheitlich besser zu sein und nicht sehr viele Rechtsanwälte im Leben befassen zu müssen. Das schadet sicher dem Herz-Kreislauf-System.
Aber ist das nicht auch ein zutiefst menschlicher Wunsch, daran zu glauben, dass es einen Ausgleich an Gerechtigkeit gibt, gerade wenn zum Beispiel jemandem etwas Schlechtes zugestoßen ist, wenn man Ungerechtigkeit erfahren hat, wenn man ausgenutzt, belogen, betrogen wurde? Da hat man sich vielleicht schon des Öfteren gedacht, ob das dem anderen doch vielleicht auch schaden könnte?
Das ist richtig, aber das heißt noch lange nicht, dass das nur Einbildung wäre und nicht wahr wäre. Auf der anderen Seite ist natürlich das Trainingsprogramm, für das ich sehr viel auch versuche zu reden, dass man mitunter auch versucht, die andere Wange hinzuhalten und nicht unbedingt Gleiches mit Gleichem, Aug um Aug zu vergelten. Das ist auch eine Botschaft, die einerseits unsere Gesellschaft besser macht und wo man letzten Endes auch am längeren Ast sitzt. Also immer nur das Schlechte und das Unangenehme mit Unangenehmen vergelten zu wollen, das hat auch gesundheitlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Wiewohl es im ersten Blick menschlich wäre, aber im zweiten Blick wäre es wahrscheinlich gesünder und gescheiter und würde viele Konflikte auf dieser Welt ersparen, wenn man nicht Aug um Aug und Zahn um Zahn handelt.
Wobei meistens ist es ja in erster Linie der Zorn, der quasi Rache fordert. Zorn auch etwas Ungesundes?
Das ist eine Impulskontrolle. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen tagtäglich am Ergometer sitzen, in den Fitnesscenter, die sind Gott sei Dank überfüllt, das ist ja ein gutes Zeichen. Und diese Menschen arbeiten für den äußeren Menschen. Sie schützen sich vor dem Herzinfarkt, sie arbeiten ihre Kalorien ab und das dient der Gesundheit. Es gibt allerdings auch ein Trainingsprogramm für den inneren Menschen und dieses Trainingsprogramm macht es uns leichter, zum Beispiel diesen primären Zorn, die Impulskontrolle zu etablieren. Und ich glaube, genauso wie man sich um den äußeren Menschen kümmern soll, am Ergometer, genauso gibt es auch ein Ergometer für den inneren Menschen. Und da ist die Zeit meines Erachtens nach reif, das zu praktizieren, und zwar nicht nur in Taten, sondern vor allem in Gedanken, weil sonst wird man ein einziger Moralist und das ist ja auch nicht gut.
Vielleicht etwas, das man ja auch in seine Neujahrsvorsätze mit aufnehmen kann. Ich wünsche Ihnen mit diesen Gedanken noch einen schönen Sonntag und machen Sie es gut.